SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Nadine Gode. Wie viel Plastik hatten Sie heute schon in der Hand? Die Müsli-Tüte oder die Verpackung von Wurst und Käse beim Frühstück, danach die Zahnbürste oder die Shampooflasche, das Hemd aus Polyester und die Nylonstrumpfhose. Kunststoff begleitet uns durch den gesamten Alltag. Dabei wächst der weltweite Berg an Plastikmüll. Pro Jahr kommen rund 80 Millionen Tonnen Plastik zusammen und landen dabei auch in der Umwelt.
Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass Plastik, was einmal in der Umwelt ist, in vielen Fällen gar nicht mehr zu entfernen ist, einfach weil es viel zu weit abgelegen ist, man dort gar nicht hinkommt, dass Plastik vielleicht schon zerfallen ist, dass es so klein ist, dass man es auch nicht mehr abfischen kann.
Sagt Professor Annika Jahnke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Sie forscht an den Zusammenhängen zwischen Plastik und den globalen Krisen, Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung. Darum geht später im Globalgespräch.
Hallo von der jüngsten Generation hier. Die Generation vor uns wurde noch nicht mit Plastik im Körper geboren, so wie wir jetzt. Sie mussten sich nicht jeden Tag mit den Risiken und Folgen der Plastikverschmutzung auseinandersetzen, so wie wir jetzt. Die Generationen nach uns werden ihr ganzes Leben mit den Konsequenzen der Plastikvermüllung kämpfen müssen.
So ein Mitglied der Gruppe Global Youth Coalition on Plastic Pollution in Busan, Südkorea. Hier verhandeln die Vereinten Nationen derzeit über ein weltweites Plastikabkommen. Ziel ist dabei, die Verschmutzung von Umwelt und Gewässer durch Kunststoffe zu stoppen. Denn in der Natur ist Plastik nicht nur ein Magnet für allerlei Schadstoffe, sondern bringt auch selbst eine Menge chemische Substanzen mit. Alice Thielson aus der SWR-Umweltredaktion. Wie giftig ist denn Plastikmüll?
Kommt drauf an, was noch so drin steckt. Wenn der neue Plastikduschvorhang nicht stocksteif herunterhängt, sondern locker leicht fällt, dann kann man davon ausgehen, dass da jede Menge Weichmacher drin sind. Die werden mit jedem Duschen um die Füße und in den Abfluss geschwemmt. Es gibt Flammschutzmittel im Computergehäuse. Die einen Stoffe machen den Kunststoff fester, die anderen sorgen dafür, dass die Sonne ihn nicht aufbröselt. Laut dem jüngsten Bericht des UN-Umweltprogramms kennt man inzwischen mehr als 13.000 Chemikalien, die in der Kunststoffproduktion eingesetzt werden. Rund ein Drittel davon sind bedenklich. Sie können Krebs verursachen, können Hormonhaushalt, Fortpflanzung oder Denkfähigkeit beeinflussen. Sie gelangen mit dem Plastik in die Umwelt und bleiben da auch meistens. Die Hersteller müssen bislang nicht mal draufschreiben, das, was drin ist. Für das weltweite Plastikabkommen fordern Forschende und Umweltverbände deshalb, dass Chemikalien in Kunststoff reguliert und bedenkliche Stoffe verboten werden sollten.
Ein Punkt, über den bei den UN-Verhandlungen aktuell diskutiert wird. Professor Annika Jahnke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ist in Südkorea mit dabei. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit den Zusammenhängen von Plastik zu globalen Krisen wie Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung. Ich habe vor der Sendung digital mit ihr darüber gesprochen.
Global, das Gespräch.
Frau Professor Jahnke, Sie sind gerade bei der letzten Verhandlungsrunde zum UN-Plastikabkommen in Südkorea, einem Land, das sowohl beim Recycling als auch bei der Produktion von Einwegplastikmüll weltweit zur Top 3 gehört. Spüren Sie diesen Widerspruch im Alltag dort?
Ja, also ich würde sagen, Alltag erlebt man hier gar nicht so richtig. Also mein Leben findet zwischen dem Hotelzimmer und dem Konferenzzentrum statt, die ungefähr 300 Meter auseinander liegen. Die Umgebung wirkt auf mich sehr, sehr aufgeräumt, fast mehr als zu Hause. Und wenn ich im Supermarkt bin, sind viele Lebensmittel natürlich in Plastik, aber das ist bei uns auch nicht so viel anders. Also ich spüre eigentlich keinen riesigen Unterschied.
Jetzt ist Plastik ja nicht nur ein Müllproblem, sondern auch ein Problem fürs Klima. Wie hängt das miteinander zusammen?
Ja, die drei großen planetaren Krisen, also die Umweltverschmutzung, Biodiversitätsverlust und Klimawandel, hängen ganz eng zusammen. Und Plastik ist natürlich ein Teil der Umweltverschmutzung, was uns allen bewusst ist. Aber die Auswirkungen, die Plastik auch auf den Klimawandel zum Beispiel hat, sind weniger offensichtlich und auch bisher weniger erforscht worden. Also es gibt Abschätzungen und Modelle, die von der derzeitigen Produktion von Plastik ausgehen. Das ist also rein die Produktion, noch nicht die Entsorgung oder der Gebrauch. Und da besagt die Schätzung, dass im Jahr 2019 ungefähr ein Zwanzigstel der Treibhausgasemissionen auf Plastikherstellung zurückzuführen sind. Und wenn man das jetzt projiziert anhand dieses Modells, kann man sagen, dass im Jahr 2050 möglicherweise bis zu ein Viertel der Treibhausgasemissionen, die wir maximal leisten dürfen, ohne unsere Erde auf mehr auf 1,5 Grad zu erhitzen, betragen können. Also ein wesentlicher Anteil.
Jetzt haben Sie die Biodiversität ja schon angesprochen. Wir wissen, die Klimakrise wirkt sich massiv auf die Artenvielfalt aus, aber auch Plastik selbst hat einen Einfluss auf die Tier- und Pflanzenwelt. Zum Beispiel, wenn die Plastikflasche nicht im Müll landet, sondern schlussendlich im Meer. Welche Folgen hat die Plastikverschmutzung da auf die Biodiversität?
Ja, also sobald Plastik in die Umwelt gelangt, ist es ganz, ganz unterschiedlichen Faktoren ausgesetzt, die bewirken, dass das Plastik altert. Also es verwittert unter anderem durch das Sonnenlicht oder durch Wind- und Wellenbewegung. Und so wird das Plastik spröde über die Zeit, was dazu führt, dass zum einen kleine Partikel abgegeben werden können, das Mikroplastik, Nanoplastik, was in aller Munde ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch gleichzeitig werden Chemikalien abgegeben aus dem Kunststoff heraus. Und je nachdem, wo dieses Plastik landet oder auch die Chemikalien ist es natürlich dann auch mit Lebewesen in Kontakt, aber auch andere Faktoren sind sehr wichtig. Also zum Beispiel, dass Plastik Lebensumwelt oder die Ökosysteme verändert. Zum Beispiel, wenn es im Boden landet, dass sich einfach die Bodenstruktur ändert und somit auch die Lebewesen einen veränderten Lebensraum vorfinden.
Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo wir diese Auswirkungen auf die Artenvielfalt jetzt schon sehen können?
Ja, also es gibt einige Beispiele. Das sind zum Beispiel Korallenriffe, die relativ empfindliche Ökosysteme sind. Und fast 9 von 10 Korallenriffen sind durch Plastik belastet. Und die Korallen sind eben sehr, sehr empfindlich gegenüber solchen Störfaktoren. Ansonsten ist es in der Umwelt draußen zum Glück noch so, dass es relativ wenige Orte gibt, wo bisher diese Effekte gesehen werden. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass Plastik, was einmal in der Umwelt ist, in vielen Fällen gar nicht mehr zu entfernen ist, einfach weil es viel zu weit abgelegen ist, man dort gar nicht hinkommt, dass Plastik vielleicht schon zerfallen ist, dass es so klein ist, dass man es auch nicht mehr abfischen kann, zumindest nicht ohne das Ökosystem, was sich dort ja auch befindet, die Organismen zu stören. Oder jetzt, wenn wir das Meer betrachten, dass es in tiefere Schichten abgesunken ist, sodass man es gar nicht mehr entfernen kann. Und wir wissen, dass unweigerlich über die Zeit dieses Plastik weiter zerfallen wird, immer mehr kleinere Partikel abgeben wird und auch die Chemikalien über die Zeit weiter abgegeben werden können. Deshalb ist zu erwarten, dass die Belastung steigen wird.
Das heißt, wenn wir jetzt einfach so weitermachen wie bisher, wie wird die Welt dann für uns in Zukunft aussehen?
Die 2 Studien, die ich jetzt vor allem kenne, beziehen sich aufs Jahr 2030 und guckten zurück auf 2016. Und da ist so ungefähr eine Verdopplung der Produktion zu erwarten, wenn man jetzt nicht eingreift. Und es reicht dann auch nicht, nur so einzelne kleine Maßnahmen durchzuführen, denn dann kann man vielleicht das Wachstum ein bisschen drosseln, sondern es ist wirklich so ein kompletter Systemwechsel nötig, also dass man wirklich alle Stellschrauben, die man hat, dreht, um zu erreichen, dass diese Plastikproduktion und damit auch das, was in die Umwelt gelangt, zumindest auf einem aktuellen Stand behalten kann.
Sie sagen, wir müssen an allen Stellschrauben drehen. Welche haben wir denn?
Ja, es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Die bekanntesten sind vielleicht solche, die versuchen, die Meere zu reinigen und Plastikgegenstände zu entfernen aus der Umwelt. Das ist relativ schwierig bis unmöglich. Also je nachdem, wo das Plastik landet, ist es viel zu weit weg vom Land oder vielleicht schon in tiefere Schichten abgesunken, dass man es gar nicht mehr entfernen kann. Man versucht dann natürlich immer mehr an die Quelle ranzugehen, statt jetzt da, wo das Plastik schlussendlich landet, was auch gut ist. Geht also zum einen an die Flussmündung ran, näher an die großen Emittenten, also die Orte, wo das Plastik in die Umwelt gelangt. Das ist ein Ansatz. Man kann sicherlich versuchen, alternative Materialien zu entwickeln. Da ist sicherlich viel Spielraum in der Entwicklung von neuen Werkstoffen. An der Politik kann man natürlich schrauben. Das kann entweder förderlich sein, also wie Pfandsysteme zum Beispiel, um das Material zurückzubekommen. Es kann aber auch sein über Verbote, wie wir ja bei vielen Einwegprodukten gesehen haben, über die letzten Jahre schon hinweg.
Wenn wir uns diese ganzen Stellschrauben jetzt mal anschauen, haben Sie dann noch Hoffnung, dass wir die Kurve noch kriegen?
Die Hoffnung darf man natürlich niemals aufgeben. Wir können ja auch viel selbst tun, zum Beispiel indem man nicht überall eine Plastiktüte nimmt und selbst wenn man mal eine braucht, dass man sie vielleicht dann nicht sofort entsorgt, sondern so lange nimmt, bis sie dann wirklich nicht mehr brauchbar ist, dass man viel auf Mehrweg setzt und dass man einfach auch seinen Müll, den man hat, jetzt auf Deutschland bezogen, in die Mülltrennung gibt und darauf achtet, dass nichts davon in der Umwelt landet. Das sind ja Maßnahmen, die jeder selber auch leicht durchführen kann. Und gleichzeitig wird ja auf allen Ebenen auch geschraubt. Und deshalb bin ich jetzt gerade auch in Südkorea, um hoffentlich etwas wissenschaftlichen Einfluss auf den Prozess und in der Verhandlung um das globale Plastikabkommen einfließen zu lassen. Dieses wird hier also verhandelt und man kann hoffen, dass es ein starkes Abkommen geben wird, das dann die Umwelt und uns Menschen besser zu schützen vermag in der Zukunft.
Sagt Professor Annika Jahnke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, zugeschaltet aus Südkorea von der letzten Verhandlungsrunde der Vereinten Nationen zum UN-Plastikabkommen. Vielen Dank. Eine Stellschraube gucken wir uns jetzt nochmal etwas genauer an. Recycling. Das wird immer komplizierter, weil auch die Kunststoffgemische immer komplexer werden. Aber es gibt auch technische Lösungen. Jan Kerkhoff hat sich ein neues Verfahren zum Trennen mal angeschaut.
Eine Lagerhalle östlich des Münchner Flughafens. Jede Woche liefern Lastwagen hier über 2000 Tonnen Plastikmüll an. Ein Radlader schaufelt das stinkende Gemisch auf ein Förderband, auf dem es dann zur Sortieranlage transportiert wird. All das besteht aus verschiedenen Kunststoffsorten. Die müssen getrennt werden. Kunststoff kann nur sortenrein gut wiederverwendet werden. Das Sortieren erfolgt mit speziellen Lichtsensoren, sogenannten NIR. Die schicken einen Lichtstrahl auf den Plastikmüll. Besteht eine Verpackung beispielsweise aus PE-Kunststoff, also Polyethylen, dann reflektiert sie einen Teil des Lichtspektrums. Das ist quasi ein optischer Fingerabdruck. Den erkennt ein Sensor im Bruchteil einer Sekunde und weiß, aha, das ist PE. So schafft die Anlage 20 Tonnen in der Stunde zu sortieren. Aber das klappt nicht hundertprozentig, so Andreas Schelle vom Recyclingunternehmen PreZero.
Wir treffen heute in der Produktion bei uns natürlich noch auf viele Produkte, die aus mehreren Kunststoffen bestehen, die dann unsere Anlagen gar nicht erkennen können. Und dieses Gemisch von Kunststoffen ist extrem schwierig im Recycling.
Zum Beispiel Wurst- oder Käseverpackungen. Hier besteht die abziehbare Folie aus einem anderen Kunststoff als die sogenannte Wanne, in der der Käse oder die Wurst liegen. Und Wanne und Folie können jeweils noch aus einem Gemisch verschiedener Kunststoffe bestehen. Kürzlich hat ein Forscherteam in der Wissenschaftszeitschrift Science vorgerechnet, welche Ausmaße Plastikmüll annehmen kann, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Danach wird bis zum Jahr 2050 die Menge an Plastikmüll, die in der Umwelt landet, stark anwachsen, auf jährlich dann 121 Millionen Tonnen. Die Studie kommt auch zum Ergebnis, dass Recycling den größten positiven Effekt hätte und den Abfall um 40% verringern könnte. Dafür muss es aber besser werden. Martin Schlummer vom Fraunhofer-Institut IVV in Garching hat ein Verfahren entwickelt, das sortenrein Kunststoffe aus dem wilden Gemisch, wie er es nennt, herausholt.
Teilweise sind diese Folien nicht ein Material, sondern vier oder fünf Materialien. Daher haben wir jetzt seit Jahren daran gearbeitet, hier einen Kunststoff rauszugenerieren, indem wir spezifisch mit einem Lösemittel den Hauptkunststoff hier raus, das Polyethylen, rauslösen.
Martin Schlummer gibt das wilde Gemisch aus einem Müllsack in ein Gefäß mit seinem Lösemittel. Woraus das besteht, will er nicht verraten. Betriebsgeheimnis. Nur so viel, es sei völlig ungiftig und unproblematisch im Handling. Das Lösemittel hat sich grau-grün gefärbt, also zumindest ein Teil des Kunststoffes aufgenommen. Martin Schlummer gießt es ab über ein Küchensieb, in dem die anderen, nicht aufgelösten Kunststoffe hängen bleiben. In die grau-grüne Suppe gibt er nun ein Bindemittel. In wenigen Minuten flockt dadurch ein weißer Kunststoff aus. Reines Polyethylen.
Der ist gleich ein Granulat, gleich verarbeitbar, ohne dass ich weitere Prozessschritte durchlaufen muss. Und das ist aus energetischer Sicht der riesengroße Vorteil dieses Verfahrens.
Denn das zurückgewonnene Polyethylen muss nur noch getrocknet, aber nicht mehr mit großem Energieaufwand bearbeitet werden. Martin Schlummer hat bereits Pilotanlagen gebaut, die das Verfahren anwenden. Eine steht in Garching, eine andere laut seiner Aussage in Indonesien. Dort werden aus recycelten Plastikabfällen neue Folien für die Verpackung von Waschmittel produziert.
Plastik ist das eine. Ein anderer Rohstoff könnte aus dem Recyceln von Textilien gewonnen werden. Und das wäre in Europa auch dringend notwendig. Paul Vorreiter berichtet.
Jedes Jahr produziert die Europäische Union gut 12 Millionen Tonnen Textilabfälle, fast die Hälfte davon sind Kleidung und Schuhe. Die allermeisten Abfälle werden verbrannt oder auf Deponien abgelagert.
Weniger als die Hälfte der gebrauchten Kleidung wird zur Wiederverwendung oder zum Recycling gesammelt, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Und nur 1% wird zu neuer Kleidung recycelt. Das ist natürlich ein riesengroßes Umweltproblem.
Kritisiert die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Eine Änderung der EU-Abfallrahmenrichtlinie soll der Textilverschwendung einen Riegel vorschieben. Vergangenes Jahr hat die EU-Kommission ihre Vorschläge präsentiert.
Ab 2025 müssen Alttextilien in der EU getrennt gesammelt werden. Mit der Getrenntsammlung wird ein massives Mehraufkommen von Textilien erwartet. Gleichzeitig ist es aber die immer schlechtere Qualität von Textilien, der massive Zuwachs von Ultra-Fast-Fashion, die Massen an Textilien steigen lassen und die Recyclingqualität immer geringer werden lassen.
Sagt die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt. Die Reform sieht deshalb auch vor, das Abfallaufkommen durch ein positives Anreizsystem zu reduzieren. Es nennt sich etwas bürokratisch verpflichtende erweiterte Herstellerverantwortung.
Das bedeutet, dass sich die Textilhersteller sich an den Kosten für die Sammlung, die Sortierung, das Recycling und die Entsorgung von Altkleidern und Textilien beteiligen müssen. Und das Parlament hat durchgesetzt, dass das basierend auf Gewicht und Quantität ist, sodass wir besonders auch die Ultra-Fast-Fashion damit eindämmen wollen.
So Anna Cavazzini. Das heißt also, Modemarken und Textilhersteller, die schnelle Wegwerfware produzieren, sollen in Zukunft die Abfallsammlung durch die Kommunen stärker mitfinanzieren. Noch besser aber bieten sie von sich aus kreislauffähigere Textilien an, also nachhaltigere Produkte. Die CDU-Europaabgeordnete Hildegard Bentele setzt auf Initiativen der Textilbranche zur Rücknahme alter Kleidung, die es noch auszuwerten gilt, die aber auch an Grenzen stoßen könnten, vor allem wenn es um Billigware geht.
Der Anreiz, ein T-Shirt, das nur 5 Euro gekostet hat, wieder in den Laden zurückzubringen, dürfte eher gering sein. Ebenso das Interesse des Herstellers, ein qualitativ minderwertiges, für das Recycling wenig geeignetes Produkt wieder zurückzunehmen. Eventuell wird es in der Zukunft auch für solche Produkte noch mehr Weiterverwendungen als nur Putzlappen geben. Aber grundsätzlich stellt sich natürlich schon die generelle Frage nach der Sinnhaftigkeit.
Die Alttextilabfälle wachsen als Problem schon längst über die Europäische Union hinaus. Laut der EU-Umweltagentur hat sich die Menge der aus der EU exportierten Alttextilien innerhalb von 20 Jahren verdreifacht. In Drittländer in Asien oder Afrika exportiert, werden sie dort nur zu einem kleineren Teil weiterverarbeitet. Oft landen die Abfälle auch einfach nur auf offenen Müllhalden. Vorgesehen sind deshalb strengere Exportkontrollen für Textilabfälle, damit nur die Kleidung exportiert wird, die tatsächlich wiederverwendbar ist. Die Reform muss noch final mit den Mitgliedstaaten ausverhandelt werden. Bereits in Kraft getreten ist dagegen die Ökodesign-Verordnung. Die sieht vor, dass größere Händler unverkaufte Kleidung und Schuhe in der Europäischen Union nicht mehr vernichten dürfen, um Platz für neue Waren zu schaffen.
Und wir bleiben nochmal beim Thema Recycling. Diesmal von einer ganz anderen Seite. Denn für das nächste Recyclingverfahren braucht es viele kleine Helfer. Insekten. Ein Forschungsteam in Stuttgart füttert Insektenlarven mit Biomüll, um später aus den Larven Produkte für die chemische Industrie zu gewinnen und letztendlich damit Erdöl zu ersetzen. Nina Kunze aus der SWR Wissenschaftsredaktion stellt das Projekt vor.
Zehntausende kleine Larven tummeln sich in einem Turm aus blauen Plastikboxen. Um sie dreht sich hier alles. In der Insektenbioraffinerie am Fraunhofer Institut für Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart.
Unser Hauptdarsteller ist das Insekt Hermetia illucens, das ist die schwarze Soldatenfliege. Und die Larve der Fliege, die kann relativ viel Bioabfall verwerten.
Erklärt Susanne Ziebeck, die wissenschaftliche Leiterin des Projekts. Die Larven brauchen nur wenig Platz. Das erinnert an Massentierhaltung, ist aber für die Larven ein gemütliches Nest. Sie brauchen die Wärme ihrer Nachbarn, um sich wohlzufühlen. Für uns Menschen keine angenehme Vorstellung, genauso wie das, was die Larven zu fressen bekommen. Auf ihrem Speiseplan steht Biomüll. Heute bekommen sie einen unangenehm riechenden Brei aus kleingemahlenen Kantinenabfällen. Das Besondere, darunter befinden sich auch Fleischreste. Bislang dürfen Insektenlarven in der EU nicht mit Fleisch gefüttert werden, da sie als Nutztiere gelten. Bei Abfällen ein Problem, denn
in der Kantine können wir eben nicht gut separieren, dass man eben das Fleisch und den Fisch eben wegsortiert.
Das Projekt des Fraunhofer Instituts hat eine Ausnahmegenehmigung erhalten, um Fleisch zu verfüttern und betritt damit Neuland auf dem Feld der Insektenzucht. Die Vision? Verdorbene oder unbrauchbare Lebensmittel in nachhaltige Produkte umwandeln. Eine Woche lang fressen sich die Larven durch den Müll und verzehnfachen dabei ihr Gewicht. Später werden sie weiterverarbeitet. Hauptsächlich entstehen dabei Fette und Proteine. Die wiederum eignen sich zur Herstellung von verschiedenen Produkten wie Reinigungsmittel und Klebstoffe. Noch funktioniert das Ganze nur im Pilotmaßstab von einigen hundert Kilo. Doch Susanne Ziebeck hat einen großen Traum.
Ich fände es ganz toll, wenn ich irgendwann mal in den Drogeriemarkt gehe zum Beispiel und weiß, dass ein Produkt hergestellt wird, wo ich indirekt beteiligt war. Sei es jetzt ein Shampoo, ein Duschgel, eine Seife oder aber auch die Kunststoffflasche.
Produkte, deren Bestandteile bislang aus Erdöl hergestellt werden. Und nebenbei bekommen die sonst so nervigen Fliegen und ihre Larven noch ein besseres Image.
Tatsächlich durch das Projekt habe ich mich auch mit den Larven angefreundet als Nutztier. In der Biotonne machen sie das Gleiche.
Susanne Ziebeck will den Appetit auf Biomüll in Zukunft nutzen und so nachhaltige Produkte produzieren. Für die Biotechnologin sind Fliegen und Larven vor allem ein Symbol für eine nachhaltigere Zukunft.
Eine nachhaltigere Zukunft bedeutet für Deutschland auch, sich den Herausforderungen des Klimawandels stellen. Zum Beispiel in Städten, wenn es darum geht, welche Pflanzen wachsen künftig in unseren Parks, entlang der Straßen oder in Blumenkästen. Klar ist, der Klimawandel beeinflusst die Lebensbedingungen von Pflanzen. Heißt auch, nicht alles, was in unseren Städten momentan grün und bunt ist, wird in Zukunft noch die passenden Bedingungen bei uns finden. Womit wir rechnen müssen, fasst Stefan Hübner am Beispiel Frankfurt am Main zusammen.
Nehmen wir das Beispiel Frankfurt am Main. In Deutschlands fünftgrößter Stadt leben, neben Hamburg, die glücklichsten Menschen der Republik. Das dürfte auch daran liegen, dass es in Frankfurt viel Grün gibt. Etwa die Hälfte der Stadtfläche ist nicht oder wenig bebaut.
Es sei nochmal besonders auf den Geniestreich von 1991 hingewiesen, die Grüngürtelsatzung, die das Ziel hatte, einen großen Teil der Flächen zu sichern, und das ist auch im Wesentlichen bisher gelungen.
Lobt Botaniker Georg Zitzka. Er hat jahrzehntelang die Biotope Frankfurts untersucht. In ihnen fanden er und sein Team allein mehr als 1100 Arten Blütenpflanzen. Allerdings verändert sich das Stadtgrün gerade. Eine Hauptursache ist der Klimawandel.
Wir betreiben ja auch eben schon wissenschaftliche Projekte, um zu schauen, wie können wir gerade die Stadtbäume und die Bäume im Stadtwald klimaresilienter machen. Also da geht es eben auch darum, Baumarten zu finden, die an die veränderten Klimabedingungen angepasst sein werden.
Sagt Frankfurts Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodriguez. So hat das Grünflächenamt der Stadt eine Liste mit über 170 Baumarten erarbeitet. Auf ihr stehen Arten wie Seidenbaum, Gleditschie oder Leilandzypresse. Sie kommen mit Hitze oder Trockenheit klar, deshalb passen sie gut in die Alleen, Parks und Gärten des Hitze-Hotspots Frankfurt. Und dort wandelt sich auch der Stadtwald. Tina Zapf-Rodriguez.
Also es gibt beispielsweise ein Projekt im Stadtwald, das wir machen, wo wir die heimische Rotbuche, aber eben aus einer anderen Klimazone hierher holen, beispielsweise aus Sizilien, aus der Ätna-Region. Und schauen eben, können wir sie nicht hier anpflanzen und kommt die dann nicht möglicherweise mit den zukünftigen Bedingungen hier besser zurecht.
Auch im heimischen Garten wird sich der Wandel bemerkbar machen. Rhododendren und Gartenhortensien etwa kommen mit Wärme und Trockenheit schwer zurecht und dürften zurückgehen. Im Gegensatz zu Flieder, Rosen oder Lavendel. Teils erwachsen durch die neuen Pflanzen aber auch neue Ansprüche an die Gestaltung von Freiflächen. So gehen die Wurzeln vieler klimaresilienter Baumarten oft tief in den Boden, weil dort Wasser ist. Ein Problem dabei?
Tiefgaragen. Man versiegelt natürlich damit sämtliche Böden. Das heißt, da wächst dann auch kein vernünftiger Baum mehr. Kann er gar nicht. Das sind nur so kleine Hutzelbäumchen, die da auf den 1,20 Meter Erdreich, was über den Tiefgaragen ist, in irgendeiner Weise eine Chance haben zu leben, mal abgesehen davon, dass es Regenwasser nicht versickern kann.
Kritisiert der Frankfurter Architekt Christoph Meckler. Das Beispiel zeigt aber, Klimawandel bedeutet auch, die gemeinsame Existenz von Pflanzen und Menschen neu zu denken. Denn Pflanzen sind mehr als grüne Deko. Sie spenden Schatten, kühlen die Städte und haben noch weitere positive Eigenschaften, dank denen wir besser mit dem Klimawandel zurechtkommen können.
Den Pflanzen also weiterhin ein gutes Wachstum zu ermöglichen, hilft auch uns Menschen. Nicht nur in Frankfurt am Main. Und damit endet das Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut.